Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Passt perfekt zum heutigen Wetter. Wir wünschen uns das nämlich. Ein bisschen Sommer, ein bisschen Wärme, ein bisschen Duft der Erde. Roswitha Gruber, die mittlerweile 25 Bücher im Rosenheimer Verlagshaus geschrieben und publiziert hat, hat nicht umsonst über 400.000 Exemplare verkauft, denn ihre Geschichten von Frauen, die sehr häufig den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, die einfach sind, die Landhebammen, Berghebammen, Mägde oder auf dem Berg einfach gelebt haben, sind Zeitgeschichte. Sie hat erzählt in diesen Büchern, was diese Frauen erlebt und gefühlt haben. Und dieses neue Buch Sommererde erzählt eine ganz außergewöhnliche Geschichte. Und da möchte ich nichts sagen, ich möchte nichts vorwegnehmen, sondern übergebe an Roswitha Gruber.
Ja.
Moment, da ist nichts. Mikro ist nicht auf. Fangen wir von vorne an. Jetzt geht's.
Hallo, jetzt geht's. Also, grüßt euch Gott alle miteinander. Ich komme aus Bayern, da pflegt man so zu grüßen. Aber hier kann ich auch guten Tag sagen oder guten Mittag oder sowas. Also, dieses neue Buch, noch druckfrisch, ist eine wahre Geschichte, wie alle meine Bücher. Ich schreibe nur wahre Geschichten. Ich frage die Leute immer aus und die erzählen mir immer sehr nett und dann schreibe ich. Und da ich aber nicht das ganze Buch vorlesen kann, habe ich ein bisschen zusammengefasst. Und zwar beginnt die Geschichte im Jahre 1886. Es geht um eine sehr arme Bauernfamilie. Die Frau bekommt eine Tochter nach der anderen. Der Bauer sagt aber, wir machen so lange weiter, bis der Stammhalter da ist. Das 13. Kind ist endlich der Stammhalter. Und 3 Stunden später ist seine Frau tot, 37 Jahre alt. Und da sagt er, zu welchem Preis habe ich also meinen Stammhalter? Die älteste Tochter ist 14. Also von 12 Kindern ist das älteste 14. Das ist schon in der Lehrerinnenausbildung. Und die muss nach Hause kommen, muss ihre kleinen Geschwister großziehen. Und dieses Mädchen heißt mit Vornamen Maria. Und jetzt mache ich einen großen Sprung. Maria wird dann doch noch Lehrerin. Sie heiratet einen gewissen Josef, der Zimmermann ist. Und damals, wenn man geheiratet hat, musste man seinen Beruf aufgeben. Also sie durfte nicht weiter Lehrerin bleiben. Dieses Paar bekommt 5 Kinder, wovon die beiden ältesten eineiige Zwillinge sind. Und diese armen Mädchen werden schon im Alter von 10 Jahren als Mägde in Dienst geschickt. Und die erleben also wirklich schlimme Dinge. Aber das lese ich jetzt gar nicht vor, sondern von der jüngsten Tochter dieser Familie, die auch Maria heißt, die wird mit 14 Jahren in ein Restaurant geschickt und arbeitet dort als Bedienung. Und erzählt wird diese Geschichte von einer gewissen Mitzi, die ist eine Nichte dieser Maria, der Serviererin. Sie ist eine Enkelin der Maria, die Lehrerin war. Und es spielt in Südtirol, in Meran, unter anderem. Und diese, in Südtirol sagt man nicht Großmutter und nicht Oma, man sagt Nandl, damit sie verstehen, was jetzt kommt. Und jetzt fange ich an zu lesen. Ich muss schon mal gucken, dass ich das auch sehe. Nicht nur Marias Arbeitgeber und dessen Familie wussten die Serviererin zu schätzen, auch bei den Gästen war sie sehr beliebt. Unter ihnen gab es eine ganze Reihe von Leuten, die kamen nur ihretwegen ins Lokal. Nach dem Krieg, da ist der Zweite Weltkrieg gemeint, machten ihr vor allem junge Männer den Hof. Einer unter ihnen fiel ihr bald besonders auf und nicht nur, weil er sehr häufig kam, er war groß und schlank und sah mit seinen dunklen Haaren und leuchtend blauen Augen blendend aus. Wenn er seinen Wein bestellte, lächelte er sie immer gewinnend an. Nachdem das einige Wochen so gegangen war, stellte er sich als Andi vor und fragte, ob sie an ihrem nächsten freien Tag mit ihm spazieren gehen wolle. Und ob sie das wollte. Bisher hatte sie alle jungen Männer abblitzen lassen, aber dieser gefiel ihr so gut, dass sie mit ihm spazieren ging. Nach dem Spaziergang folgten noch viele andere Spaziergänge. Ich mache da immer einen kleinen Sprung, deshalb muss ich suchen. Bei einem dieser Spaziergänge drückte er ihr einen Kuss auf den Mund und sagte, so, jetzt sind wir verlobt. Und nach dieser Verlobung hat sie gedacht, jetzt wird es Zeit, dass ich ihn meinen Eltern vorstelle. Sie fährt also mit ihm nach Lichtenberg, was ein netter kleiner Ort in Südtirol ist, und stellt ihn im Haus ihrer Großeltern vor. Voller Stolz präsentierte sie den Verlobten. Der Vater versog sich sogleich, kaum dass er den jungen Mann begrüßt hatte. Aus solchen Sachen hielt er sich raus. Das war Weiberkram. Mutter Maria dagegen unterhielt sich ganze 2 Stunden mit dem Anwärter um die Hand ihrer Jüngsten. Nachdem er wieder abgereist war, Maria blieb bis Sonntag, sprach die Mutter ein ernstes Wort mit ihrer Tochter. »Kind, warum willst du so überstürzt heiraten? Du kennst den Mann doch kaum.« »Weil ich ihn liebe, Mutter. Wir kennen uns seit 1 Jahr. Das ist lang genug.« »Von ein paar Mal spazieren gehen kennt man einen Menschen noch nicht. Doch, das reicht aus, um zu spüren, dass er mich liebt und zu wissen, welche Einstellung er zum Leben hat. Außerdem, in meinem Alter laufen einem nicht mehr viele gut aussehende Männer über den Weg.« Ich muss dazu sagen, sie ist Jahrgang 1913, habe ich am Anfang nicht erwähnt, und mittlerweile haben wir 1947. Jetzt rechnen Sie ganz schnell, als sie war schon ein spätes Mädchen. Auf das Aussehen kommt es nicht an. Bei einem Mann muss man schauen, ob er innere Werte hat. »Das habe ich getan«, erwiderte sie trotzig. »Anscheinend nicht gründlich genug, Kind. Lass die Finger von ihm. Du rennst mit offenen Augen in dein Unglück.« »Mutter, das könnt ihr nicht beurteilen. Dafür kennt ihr ihn zu wenig.« Man hat also damals die Eltern noch mit ihr angeredet. Mutter Maria merkte, dass alles gute Zureden in dieser Hinsicht nichts half. Deshalb schnitt sie ein anderes Thema an, um ihre Jüngste zur Vernunft zu bringen. »Wo wollt ihr denn nach der Hochzeit wohnen? Wie du weißt, ist Wohnraum sehr knapp.« »Mutter, darüber braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Nach dem Tod seiner Eltern hat Andi die Wohnung übernommen zu einem annehmbaren Preis.« »Und was ist mit Möbeln, mit Hausrat, mit Wäsche?« versuchte die Mutter, sie mit der materiellen Seite zur Vernunft zu bringen. »Zurzeit gibt es ja so gut wie nichts zu kaufen.« »Ist alles vorhanden«, trumpfte die Tochter auf. »Ich werde mich ins gemachte Nest setzen.« Der verzweifelten Mutter fielen keine weiteren Argumente ein. Deshalb verlegte sie sich direkt aufs Bitten. »Maria, bitte, heirate den Andi nicht. Er wird dich nur unglücklich machen.« »Wenn ich ihn nicht heirate, bin ich auch unglücklich«, begehrte sie auf. »Es ist allemal besser, du bist ohne ihn unglücklich als mit ihm.« »Warum, Mutter? Was habt ihr an ihm auszusetzen?« »Er ist ein Großmaul. Davon konnte ich mich in der kurzen Zeit überzeugen, die er hier war. Außerdem ist mir zu Ohren gekommen, dass er arbeitsscheu ist und dass er oft einen über den Durst trinkt. Es gibt Leute, die behaupten, er sei ein Alkoholiker.« »Ach Mutter, seit wann gebt ihr etwas auf das Geschwätz anderer Leute? Das Wort Alkoholiker ist entschieden zu hart für ihn. Gewiss, er trinkt sehr gern, aber nur, weil er so unglücklich ist.« »Wieso ist er unglücklich?« »Das habe ich ihn auch gefragt. Da hat er mir seine Familiengeschichte erzählt. Sein Onkel Andreas, sein Pate, war Besitzer von Schloss Winkel in Obermeist bei Meran. Ist also wirklich alles wahr. Für den kinderlosen Onkel hat Andi jahrelang auf dem Schloss gearbeitet. Deshalb hat er ihn als seinen Erben eingesetzt. Dann brach der Krieg aus. Den Onkel haben die Faschisten gezwungen, einen Abschiedsbrief zu schreiben, den Wehrlosen dann auf seinen eigenen Dachboden geführt und an einem Balken erhängt. Den Neffen Andi aber schickten sie in den Krieg, wohl in der Hoffnung, dass er nicht wieder zurückkomme. Als er mit nur leichten Blessuren wieder heimkehrte, wollte er sein Erbe antreten. Doch die Faschisten hatten alles konfisziert. Das war ein harter Schlag für den Kriegsheimkehrer, dass er seinen Kummer in Wein zu ertränken versuchte. Die Mutter hatte aufmerksam zugehört. Der Krieg ist seit 2 Jahren aus. Soviel ich gehört habe, trinkt Andi noch immer. Ja, auch das, was das angeht, habe ich ihn zur Rede gestellt. So einen harten Schicksalsschlag überwindet man nicht von heute auf morgen, sagt er. Außerdem trinkt er, weil er so einsam ist. Er hat ja niemanden. Seine einzige Schwester lebt in London. Andi hat mir in die Hand versprochen, dass er, wenn wir verheiratet sind, sofort mit dem Trinken aufhört. Dann hat er diesen Trost nicht mehr nötig, weil er dann ja zu jemandem gehört. Er hat auch noch gesagt, wenn wir erst Kinder haben, wird er so glücklich sein, dass er den Alkohol nicht mehr braucht. Und du glaubst ihm das alles, fragte die Mutter und zog skeptisch die Augenbrauen hoch. Natürlich, so allein wie er auf der Welt ist, braucht er jemanden, der ihm Halt gibt. Diesen Halt will ich ihm geben. Dann hört er gewiss mit dem Trinken auf. Die Nandl ließ sich nicht beirren. Glaub doch das nicht. Der macht doch nur Sprüche. Davon kommt er nicht mehr los. Einmal Trinker, immer Trinker. Um ihre Worte zu bekräftigen, hängte sie noch eines ihrer Sprichwörter an, von denen sie für alle Gelegenheiten ein passendes parat hatte. Die Katze lässt das Mausen nicht. Ach Mutter, ihr immer mit euren Sprichwörtern, das hier passt auf den Andi nun wirklich nicht. Die Diskussion ging noch eine Weile weiter. Da Nandl ihre Tochter beim besten Willen nicht von dem Hochzeitsplan abzubringen wusste, fiel sie sogar vor ihr auf die Knie nieder und beschwor sie, bitte Madel, bitte, bitte heirate diesen Mann nicht. Diese Geste war der Tochter zwar peinlich, deshalb zog sie die Mutter ganz schnell hoch, ließ sich aber durch ihren Kniefall nicht von ihrem Plan abbringen. Im Juni 1947 gab sie ihrem Andi in einer Kirche zu Meran das Ja-Wort, nur mit 2 Trauzeugen, ohne Verwandtschaft und ohne jegliche Feier. Das böse Erwachen kam schon bald nach der Hochzeit. Die junge Frau hatte geglaubt, nun da sie verheiratet sei, könne sie ihre Arbeitsstelle kündigen und sich ganz ihrem jungen Haushalt widmen. Doch sie sah sich bitter getäuscht. Nicht sie konnte ihre Arbeit aufgeben, er war es, der sofort aufhörte zu arbeiten. Nachdem ihm das Erbe des Onkels verloren gegangen war, hatte er nirgends fest Fuß fassen können. Hier und dort bei Bauern ausgeholfen, um sich so viel zu verdienen, dass es für seinen Weinkonsum ausreichte. Jetzt, da er eine Frau hatte, die Geld nach Hause brachte, sah er das Arbeiten als unnötig an, zumal sie noch einiges an Erspartem mit in die Ehe brachte. Da von Andis Mutter noch Bettwäsche vorhanden war, wollte die junge Frau erst diese aufbrauchen und legte ihre eigene, noch brandneue, die sie von ihren Ersparnissen vor dem Krieg gekauft hatte, in die Truhe. Wenn Maria ihren Mann sanft erinnerte, sich nach Arbeit umzusehen, gab er zurück. Warum? Du verdienst doch genug, das reicht für uns beide. Nun hoffte sie, da sie ihm schon wenige Monate nach der Hochzeit ein süßes Geheimnis anvertrauen konnte, er würde sie vor der Heirat würde das Trinken aufgeben und sich zur Arbeit motivieren lassen. Über die Aussicht, bald Vater zu werden, zeigte er sich hoch erfreut. Doch die Monate gingen dahin und nichts von dem, was die werdende Mutter sich erhofft hatte, erfüllte sich. Doch es kam noch schlimmer. In dieser Zeit erfuhr Maria durch Zufall, dass nicht er seine Arbeitsstelle aufgegeben hatte, sondern dass man ihn gefeuert hatte, weil er immer betrunken zur Arbeit erschienen war. Wenige Tage nach der Entbindung ermahnte sie ihn erneut, er solle sich auf der Stelle bemühen, eine Arbeit zu finden. Da bekam sie die gleiche Antwort wie bisher. Was du verdienst, reicht leicht für uns beide. Für uns beide ja, aber bald sind wir zu dritt. Außerdem kann ich dann nicht mehr zur Arbeit gehen, weil ich mich um das Kind kümmern muss. Lass das Kleine erstmal da sein, dann wird sich das finden. Im August 1948 kam Gottlinde zur Welt und Maria wagte es abermals, ihren Mann an sein Versprechen zu erinnern. Da meinte er kurz und bündig, du hast eine sichere Stelle, die solltest du nicht leichtfertig aufgeben. Um Linda werde ich mich kümmern. Nach wenigen Wochen stillte Maria das Baby ab, damit sie ihre Arbeit wieder aufnehmen konnte. Vorher zeigte und erklärte sie ihrem Andi ganz genau, wie das Kind zu füttern und zu wickeln war. Doch bereits am ersten Abend erlebte sie die böse Überraschung, dass er auch auf diesem Gebiet versagt hatte. Schreiend vor Hunger und mit übervoller Windel lag die kleine Gottlinde in ihrem Bettchen in der elterlichen Schlafkammer, während der Herr Papa auf dem Sofa in der Stube seinen Rausch ausschlief. In ihrer Verzweiflung wusste die junge Mutter keinen anderen Ausweg, als sich einen freien Tag zu nehmen und mit dem Kind nach Lichtenberg zu fahren. Mit der Kleinen auf dem Arm klopfte sie bei ihrer Mutter reumütig an die Tür. Hier zeigte sich wieder einmal Nandels Größe. Kein Wort des Vorwurfes, kein »Ich hab dich ja gewarnt«. Als sei es die selbstverständlichste Sache der Welt, nahm meine Großmutter ihre kleine Enkelin bei sich auf. Jetzt muss ich mal gucken.
Geht schon.
Kann man noch, machen noch ein bisschen weiter, ja?
Ja,
gut. Das war also der Grund, warum mir die kleine Linda immer wieder begegnete, wenn wir in Lichtenberg unsere Ferien verbrachten. Während meine Tante Maria also weiterhin im Roten Adler arbeitete, um die Familie zu ernähren, konnte Andi sein gewohntes Leben fortsetzen, zu Hause jede Menge Wein in sich hineinkippen und anschließend seinen Rausch ausschlafen. Mit der Zeit kam Maria auch dahinter, dass sich ihr Mann gar nicht mehr um Arbeit zu bemühen brauchte. Im weiten Umkreis hatte sich längst herumgesprochen, dass er gern zur Flasche griff und dadurch sehr unzuverlässig war. Vor der Heirat hatte er sich schon in mehreren Arbeitsstellen ausprobiert. An manchen Tagen war er erst gar nicht erschienen oder mit großer Verspätung. Und wenn er sich überhaupt hatte blicken lassen, dann mit einem Mordsrausch. Allmählich dämmerte es Maria, dass er deshalb auf eine schnelle Heirat gedrängt hatte, um bis ans Ende seiner Tage versorgt zu sein. Nach 2 Jahren meldete sich das zweite Kind an. Ernst, der Stammhalter, wurde Ende Januar 1951 geboren. Darüber freute sich der junge Vater so sehr, dass er gleich in die nächste Kneipe ging und da seine Kumpels freihielt, wovon er dann das meiste trank. Wohin also mit dem kleinen Ernst? Bei ihrer Mutter konnte Maria ihn nicht unterbringen. Diese war mittlerweile 79, gesundheitlich stark angeschlagen und hatte mit Enkelin Linda genug zu tun. Für das Söhnchen fand Maria in Meran schnell eine Pflegestelle. Das hatte den Vorteil, dass sie ihn häufiger sehen konnte. In seiner ersten Familie konnte Ernst leider nicht bleiben, weil die Pflegemutter selbst wieder ein Kind bekam und es ihr zu viel wurde, zusätzlich das fremde Kind zu betreuen. In der nächsten Pflegefamilie war dem Buben ebenfalls kein langer Aufenthalt beschieden, weil die Hausfrau ernstlich erkrankte. Selbst die dritte Pflegemutter konnte ihn nicht behalten, weil sie ihre pflegebedürftige Mutter ins Haus nehmen musste. Zum Glück fand Maria innerhalb kurzer Zeit einen vierten Pflegeplatz, diesmal in Lichtenberg. Ernst war gerade mal 14 Monate alt, als sich seine Mutter abermals genötigt sah, eine weitere Pflegefamilie zu finden. Ende März 1952 war Kind Nummer 3 angekommen, Josef genannt Seppel. Diesmal dauerte die Suche nach einem Zuhause für den Säugling etwas länger. Die dreifache Mutter war sehr erleichtert, als man ihr endlich eine Adresse nannte. Eine junge Frau, die gerade selbst ein Kind zur Welt gebracht hatte, erklärte sich bereit, den Buben zu nehmen. Sie wolle sich ein bisschen dazu verdienen. Nun musste die Serviererin ihre knapp bemessene Freizeit auf 3 Pflegeplätze verteilen, weil sie Kontakt zu ihren Kindern behalten wollte. Als sie endlich wieder dazu kam, ihren Jüngsten zu besuchen, stellte sie mit Entsetzen fest, dass der kleine Seppel fast verhungert war. Um ihre Verdienstspanne etwas zu vergrößern, hatte die junge Pflegemutter offensichtlich an der Nahrung für das fremde Kind gespart. Ohne lange Diskussion nahm Maria das Kind sofort mit und setzte sich in den Zug nach Patschins. Dort hoffte sie, den Kleinen bei Verwandten vorläufig unterbringen zu können, bis sie wieder eine geeignete Pflegefamilie gefunden hatte. In dem Abteil hielt sie den leise wimmernden Säugling an sich gedrückt. Anteilnehmend fragte eine Mitreisende, wie alt ist der Bub? Es ist doch ein Bub. Ja, bestätigte die Dreifachmutter, er ist 3 Monate alt. Dass er in Wirklichkeit bereits 6 Monate zählte, wagte sie angesichts seines erbärmlichen Aussehens gar nicht zu sagen. Ach, staunte die Frau, ich dachte, es wäre ein Neugeborenes. Da kann man sich vorstellen, wie armselig das Kind ausgesehen haben muss. Wenige Tage, nachdem Maria das Kind bei den Verwandten abgegeben hatte, teilten ihr diese in einem Brief mit, sie brauche sich nicht um eine neue Pflegestelle zu bemühen für ihren Jüngsten. Der kleine Seppel sei so gut zu haben, dass sie ihn behalten wollten. Diese Nachricht beruhigte die berufstätige Mutter für den Moment. Sobald es ihr die Zeit aber erlaubte, besuchte sie ihren Jüngsten, um sich davon zu überzeugen, dass es ihm bei den Verwandten auch wirklich gut ging. Freudig überrascht stellte sie fest, dass sie das halbverhungerte Kerlchen schon eben sehr gut aufgepäppelt hatten. Deshalb ließ sie ihn unbesorgt dort. Entschuldigung. Jahre später konnte sie sich sogar eingestehen, dass es ihm von ihren 3 Kindern am besten ergangen war. Da möchte ich jetzt aufhören. Es gibt noch viel von der Maria und ihrem Säufer zu berichten. Das steht alles da drin. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.
Also eine unglaubliche Geschichte wieder mal, gell? Roswitha, jetzt mal ganz ehrlich. Wie kommst du zu diesen unglaublichen Geschichten, die du in deinen Büchern schreibst?
Ja, das ist ganz einfach zu beantworten. Die Leute rufen bei mir an, die schicken mir E-Mails, die stehen mit einem Manuskript vor meiner Haustür oder sie schicken mir einen dicken Brief und sagen, ich hätte da eine interessante Geschichte für sie. Ich müsste noch 50 Jahre schreiben, bis ich die alle abgearbeitet hätte, aber das schaffe ich leider nicht mehr.
Ich glaube, du schaffst es. Ob es ich schaffe als Verleger, ist dann wirklich die Frage zu stellen. Also wirklich eine unglaubliche Geschichte. Das Buch ist wieder mal genauso spannend wie die anderen Bücher, die du geschrieben hast. Es ist ein Stück Zeitgeschichte. Wer nur ein bisschen mit der Roswitha reden will, wenige Meter dahinter in dieser Richtung, Richtung Sachbuchforum, gibt's. Stimmt, ist das Rosenheimer Verlagshaus. Und da signiert sie gerne Bücher oder erzählt irgendwas und das ist der Stand direkt neben Ini Lorenz, die mit uns übrigens sehr befreundet ist.
Direkt daneben.
Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören ganz pünktlich auf. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.